Bevor es gleich losgeht mit der Podcast-Folge, hier noch ein Hinweis in eigene Sache. Am nächsten Sonntag, den 29. September, startet mein Gruppen-Online-Programm für leise Ladies. Und es gibt noch ein paar freie Plätze. Wir werden höchstens 8 Personen sein. Also du siehst, es ist wirklich eine feine kleine Gruppe. Und wenn du sagst, oh ja, ich möchte gerne souveräner auftreten, ich möchte lernen, wie kann ich mit dominanten Menschen umgehen, wie lasse ich mich nicht verunsichern, wie kann ich Videos drehen, ohne Angst zu haben, egal ob ich jetzt selbstständig bin, ob ich Mitarbeiterin bin, Projektleiterin bin, wie kann ich generell gelassener sein, gerade auch in stressigen Situationen, dann freue ich mich, wenn du dabei bist. Du kannst gerne auf meine Webseite gehen, leise-ladies.de, ganz oben rechts, da kannst du dir die ganzen Informationen anschauen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen schönen Tag. Hallo und herzlich willkommen zum Leise Ladies Podcast. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Tiziana Bruno. In diesem Podcast bekommst du viele praktische Impulse, wie du als leise Lady mit deiner Persönlichkeit überzeugst und dabei authentisch bleibst. Im Job und natürlich auch privat. In der heutigen Folge habe ich wieder einen wunderbaren Gast bei mir. Und zwar Lilian Günsche-Hildendack ist Autorin, Speakerin und Beraterin für Achtsamkeit, digitale Transformation und Agilität. Seit über 15 Jahren unterstützt sie Unternehmen in globalen digitalen Change-Projekten und im agilen Arbeiten. Als Mutter und als internationale Beraterin weiß Lilian trotz ständiger Veränderung fokussiert und gelassen zu bleiben. Sie hat verschiedene Bücher geschrieben. Eins im Jahr 2016, Achtsamkeit in digitalen Zeiten. Und das neueste Buch, das ist jetzt gerade im März 2024 rausgekommen, mit dem Titel Gelassen und agil dank Kindern. Darüber werden wir natürlich auch sprechen jetzt hier im Podcast. Und sie hat selber einen Podcast zum Thema Achtsamkeit für Eltern. Wow, Lilian, du setzt dich ein für mehr Gelassenheit, achtsames Arbeiten und eine gelingende Vereinbarkeit im Elternalltag ein. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Tiziana. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die schöne Vorstellung.
Sehr gerne. Möchtest du noch was ergänzen zu deiner Vorstellung?
Es klingt vielleicht im ersten Moment so, hey, das ist ja irgendwie ganz schön viel und unterschiedlich. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Klammer, die ich immer ganz gerne mit reinbringe. Ich arbeite tatsächlich gerne. Ich habe viele Facetten, viele Interessen. Deswegen habe ich oft so einen Hang zum Workaholic gehabt, ja, und habe so ein bisschen okay. So eine Reise bin ich begangen in den letzten, würde mal sagen, knapp 20 Jahren vom Workaholic zum Mindful Workaholic. Also das Ganze jetzt mit ein bisschen mehr Bewusstsein zu tun, weil ne, man ist eben so, wie man ist. Ja, ich habe eben viele Interessen und Facetten und das ist ein Segen und ein Fluch zugleich, sage ich mal.
Oh ja, das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich kenne das. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Lilian, ich möchte gleich anfangen mit der ersten Frage. Wir sind ja hier im Leisen Lady Podcast. Und die allererste Frage ist, was ist denn für dich eine leise Lady? Also wenn du diesen Begriff hörst oder wenn du ihn jetzt irgendwo lesen würdest, was ist für dich eine leise Lady?
Also erstmal finde ich diesen Begriff wunderschön, weil der sofort für mich so eine Sanftheit impliziert. Mhm. Was Weiches und irgendwie auch was Beständiges. Und für mich ist das eine Person, die ich jetzt so vom inneren Auge habe, die eher zurückhaltend ist, ein bisschen introvertierter, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit für sich braucht und nicht so sehr im Außen agiert. Mhm. Zumindest, wenn sie nicht muss.
Genau. Wenn sie nicht muss und den sogenannten Schalter umlegen darf, um genau. etwas sichtbarer zu sein, in Anführungszeichen. Ja, vielen Dank für deine Beschreibung. Und gerade deswegen habe ich mir auch gedacht, dass es super passt, das Thema auch Achtsamkeit zu besprechen, weil gerade für leise Ladies es besonders wichtig ist, sich immer wieder mal auch zurückzuziehen und für sich zu sorgen. Ich hatte jetzt gerade im Coaching eine Lady, die auch hochsensibel ist, und die hat mir erzählt, dass sie so viele Reize aufnehmen darf und verarbeiten darf, dass sie unglaublich viel Zeit braucht, um sich zu erholen. Und deswegen finde ich es auch spannend, heute mit dir auch gerade über das Thema Achtsamkeit zu sprechen. Unter anderem, weil du bist ja so vielseitig, ja, das Thema Agilität, Kinder, Eltern sein, das ist unglaublich. Ja, du hast ja das neue Buch geschrieben, Gelassen und agil dank Kindern. Und ich habe lustigerweise, wenn ich diesen Titel lese, habe ich im Kopf immer gelassen und agil trotz Kindern. Und du hast dank Kindern. Und das finde ich so cool, weil das für mich so, ich sag's mal, sehr provokant, wie ein Paradox sich anhört, nach dem Motto, hey, Moment mal, wie kann man gelassen und agil, okay, das kann ich noch nachvollziehen, doch wie kann man bitte gelassen sein dank Kindern?
Ja, das ist schön, dass du das ansprichst. Das war tatsächlich auch genau meine Intention, da so ein bisschen zu provozieren, ne? Also so, weil ich persönlich glaube, das ist tatsächlich auch eine der Kernthesen im Buch, insofern hast du ein wunderbares Thema angesprochen, dass wir von Kindern sehr, sehr viel lernen können über Achtsamkeit und auch über Agilität. Warum? Also ich glaube, dass Kinder so die besten Achtsamkeitstrainer sind, weil die im Jetzt leben. Und da sind wir schon so ein bisschen beim Thema Definition von Achtsamkeit. Also da hat ja, glaube ich, jeder auch so ein bisschen eine andere Vorstellung. Und ich arbeite da gerne mit der Definition vom Medizinprofessor John Kabat-Zinn, der die Achtsamkeit auch in die Schulmedizin gebracht hat. Und der definiert es eben als, ja, eben genau das. Es ist der Fokus auf die Gegenwart, ja, also die Kraft der Gegenwart, die urteilsfrei dabei zu bleiben und die Welt aufnehmend mit ganz bewusst mit allen fünf Sinnen. Und mit einem Anfängergeist, ja, also quasi einem Forschergeist. So ein bisschen, man kann sich das so vorstellen, als ob man jetzt vom Mars kommt, das erste Mal auf der Erde gelandet ist und jetzt irgendwie so, ne, sich überlegt, wie nehme ich denn die Welt wahr, ja? Und das macht auch Spaß, wenn man das ab und zu mal wieder macht. Und ich merke aber, dass wir als Erwachsene ein bisschen tendenziell das verlieren. Also wir sind oft in Gedanken schon beim Morgen oder in irgendwelchen Sorgen gefangen vom Gestern, verlieren deswegen den Fokus auf die Gegenwart. Das können uns Kinder wieder zurückbringen, weil die bleiben halt knallhart dann irgendwann mal stehen, ja, und sagen, hey, Mama, lass uns mal hier den Stein angucken. Oder das Bild, mit dem ich eben gerne arbeite, lass uns mal Marienkäferpunkte zählen, ja. Und auf einmal bleibt die Welt stehen und du sitzt da in irgendeiner Sandkiste und machst sowas, ja. Oder vielleicht auch in älteren Kinderjahren fängst du auf einmal wieder an, Inlineskater zu fahren, ja, obwohl du vielleicht eigentlich eine innere Angst hast, dass dir was passieren könnte. Aber die wecken dich wieder so ein bisschen auf, ja. Also die holen dich wieder so ein bisschen in die Lebendigkeit zurück, ins Jetzt zurück. Und da können wir ganz, ganz viel lernen eben. Und Agilität ist ja letztendlich die Anpassungsfähigkeit an neue Umstände. Und das machen wir ja mit Kindern konstant. Also Kinder haben heißt ja Veränderung nonstop, ne? Weil mit jeder Phase kommt wieder was Neues. Und auch wir als Eltern werden, glaube ich, in dem Moment, wo wir Eltern werden, auch neu geboren. Also es ist wie so eine Zäsur, weil wir auf einmal eine ganz andere Rolle haben, andere Prioritäten und so weiter, ne? Also absolut. Da ist Anpassungsfähigkeit auch ein großes Thema.
Ja, und du schreibst ja auch im Buch, das ist wie ein Change-Prozess, Eltern werden. Ne? Und das finde ich ein ganz, ganz toller Vergleich, weil viele unterschätzen das auch und denken, ja, das geht danach genauso weiter wie vorher. Und wenn ich das wirklich so als Change-Prozess für mich auch frame, dann gehe ich damit auch nochmal ganz anders um und kann mich damit auch viel mehr hingeben, diese Veränderung. Und was du gerade gesagt hast in Bezug auf das Thema Achtsamkeit bei Kindern, ich fand das so faszinierend, als meine Söhne, ich habe ja Zwillinge, als sie ganz klein waren, wie die vertieft im Spielen waren. Und ich habe sie wirklich, ich habe so gerne zugeschaut, wie die am Boden saßen. Und die haben zum Teil sogar so ganz kleine, ich weiß gar nicht mehr, ob das Steinchen waren oder Sandkörner sogar, also so ganz kleine Sachen gesehen, die ich gar nicht wahrgenommen habe und haben damit gespielt, also so minimal, also die sind immer auf ganz kleine Details eingegangen im Alltag und das sind einfach Sachen, die, ja, die ich überhaupt nicht wahrgenommen habe und ja. Darum kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Und wir haben damals, ich habe ja vor 35 Jahren die Schauspielausbildung gemacht, damals habe ich ja auch gelernt als Schauspieler und das brauchst du auch, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und da hat man uns auch so gesagt, stell dir vor, du bist wie ein Kind, das spielt und alles andere vergisst und wirklich im Hier und Jetzt ist, in diesem Moment wirklich eintaucht. Und das ist etwas, was mir absolut geblieben ist. Und ja. Genau wie du auch sagst, dieses durch die Kinderaugen sehen, das ist unglaublich berührend auch. Erzähl doch mal die Geschichte, wie du auf diesen Begriff gekommen bist. Das ist ja bei dir auch im Untertitel im Buch, Marienkäfer-Momente. Wie hast du, weil der Podcast heißt ja auch so und es steht ja auch überall mit drauf, Marienkäfer-Momente. Magst du da nochmal erzählen, wie du auf diesen Begriff gekommen bist?
Sehr gerne, sehr gerne. Es ist eine persönliche Geschichte. Also ich habe lange für mich irgendwie gar nicht mehr vorstellen können, selbst Mutter zu werden. Ich war irgendwie sehr lange auf so einem totalen schneller, höher, weiter Karrieretrip und habe immer gesagt, gib mir gerne 3 Katzen, 2 Hunde, ne, ein Pferd und ne, da kann ich alles handeln, aber ein Kind, nee. Also das ne, war irgendwie für mich in meinem Kopf gar nicht so da drin. Gleichzeitig hatte ich aber also eine wirklich tolle Kindheit, für die ich auch sehr dankbar bin und hatte ein ganz enges Verhältnis auch zu meiner Mutter, die leider ein bisschen früh gestorben ist. Und ich hatte aber ein paar sehr, sehr bleibende Gespräche mit ihr. Und eins davon war, dass ich irgendwann mal mit ihr am Küchentisch saß und wieder gerade aus meinen 1000 Projekten und allem da irgendwie kam, ne? Und dann meine Mutter hatte auch eine wirklich gute Karriere, bevor sie uns bekam, mein Bruder und mich. Und da habe ich dann gefragt, sag mal, warum? Ja, also warum sollte man überhaupt Mutter werden oder Eltern werden? So, what's in it for me? Ja, das war so das Thema. Und dann hat sie gesagt, weil es auf einmal wieder wichtig ist, wie viele Punkte ein Marienkäfer hat und welche Farben ein Schmetterling. Und wir fangen die Welt wieder an, aus Kinderaugen zu sehen. Und das ist ein großes Geschenk, weil wir das Leben noch einmal erleben. Und das hat mir so Gänsehaut gegeben in dem Moment. Und da habe ich das erste Mal für mich so einen Moment gehabt, wo ich dachte, hey, das klingt doch wundervoll. Ja? Und das habe ich nie vergessen. Und als ich dann Jahre später selber Mutter wurde, musste ich da so immer wieder dran denken. Und immer in diesen Momenten, wo ich halt auch gemerkt habe, so, oh, jetzt wird gerade wieder mein ganzer Tag umgeworfen, ja, ich die gerne plant und genau oft Projekte leitet und so eine Vorstellung vom Tag hat, ist dann immer so auf einmal so, nee, heute läuft dann mal alles ganz anders, weil das Kind hat halt irgendwas, ja, oder irgendwie. Und manchmal habe ich es in den ersten Wochen nicht mal geschafft zu duschen oder, ne, also bin mit kleinen Sachen da auch wirklich entwickeln schwer, mit dem Stillen war schwer. Also es war irgendwie, das hat alles nicht so mal eben easy sofort geklappt, wie ich mir das vielleicht so vorgestellt habe. Und dann musste ich mich immer an diese Worte irgendwie besinnen und habe gedacht, hey, das ist okay, ne? Also das braucht Zeit und lass dich vielleicht mal drauf ein, dass du jetzt auch eine neue Welt kennenlernen darfst, neue Dinge lernen darfst und mal wieder so einen Schritt zurücktrittst, ne? Und eben das der Tag nicht läuft, wie du das dir vorgestellt hast mit deinen 30 To-Do-Punkten, die du abhaken möchtest, sondern dass es wieder mehr ums Sein geht. Und dann habe ich eben ja diese Geschichte für mich immer mehr visualisiert und habe immer mehr diese Momente gefunden, wo wir quasi Marienkäferpunkte zählen und habe das dann eben Marienkäfer-Momente getauft. Und das habe ich irgendwann dem Springer Verlag auch erzählt, als es irgendwie darum ging, zweites Buch, ja oder nein. Und die meinten dann, das ist eine Geschichte, die sollte man teilen, ja, weil sie vielleicht Menschen helfen kann, so ein bisschen dran erinnert zu werden. Genau.
Ganz, ganz toll. Und vor allem, weißt du, ich kann mir diesen Begriff so gut merken. Und es ist ja auch so ein Anker im Alltag nach dem Motto, wann ist heute mein Marienkäfer-Moment? Und das finde ich ganz, ganz toll und berührend. Vielen Dank für deine sehr persönliche Geschichte.
Sehr gerne.
Was würdest du sagen, ist die Hauptbotschaft deines Buches? Vielleicht hast du sie ja auch schon angerissen vorher, trotzdem nochmal. Ich weiß, das ist echt eine Herausforderung, so in ein paar Sätzen auf den Punkt zu bringen. Trotzdem die Frage, die Hauptbotschaft deines Buches und ja, wieso sollten das Eltern lesen?
Ich glaube, dass gerade wenn wir viel vereinbaren möchten in unserem Leben, ne? Also vielleicht auch gerade als berufstätige Eltern, ne? Also im Beruf noch Wünsche und Ziele haben, vielleicht eigene Bedürfnisse sicherlich irgendwie auch haben, die laut werden in uns drin und Wünsche und dann eben natürlich noch die Familie. Das ist nicht immer ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen, ne? Und ich glaube, dass uns da eben eine gewisse Fürsorge, Selbstfürsorge sehr helfen kann, ne? Und das können wir eben durch Achtsamkeitspraxis sehr schön kultivieren. Und das Tolle ist, dass eben unsere Kinder auch noch diese Lehrer in diesem Punkt sein können, ne? Also dass man so ein bisschen versucht, vielleicht die Perspektive dahingehend so ein Stück weit zu ändern. Und dass es vielleicht nicht immer klappt und nicht jeden Tag gleich ist, ist auch okay, ne? Also auch, dass das ein Teil des Prozesses ist, zu lernen, zu akzeptieren. Und ich arbeite eben deswegen mit dem Buch, in dem Buch auch mit den 7 Grundhaltungen der Achtsamkeit, zu denen zum Beispiel auch Akzeptanz gehört, dass die anzuwenden auf den Elternalltag und damit zu arbeiten. Und durch diese achtsame Haltung können wir ganz viele Vorteile für uns gewinnen, nicht nur gesundheitlich, sondern tatsächlich auch im Beruf, weil ich helfe ja auch viel Unternehmen dabei, achtsam zu arbeiten, dass das steigert die Produktivität, den Fokus, letztendlich das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Also es hat nicht nur Privatvorteile für uns, sondern es kann uns sogar auch in unserer Karriere tatsächlich helfen. Deswegen glaube ich, hat es sehr viele Einflüsse. Und die zweite Grundthese in dem Buch, was mir eben wichtig ist, ist genau das, was du ja auch gerade schon sehr schön zusammengefasst hast, dass wir eine riesige Transformation erleben, wenn wir Eltern werden. Und dass wir das auch anerkennen und deswegen so ein bisschen eben auch schauen, was hilft denn in so typischen Veränderungsprozessen und im agilen Arbeiten zum Beispiel oder Leben hilft es eben, so die agilen Werte auch zu kennen, ja, und eben so ein paar Routinen in den Alltag zu integrieren, die im Veränderungsmindset jetzt mal auf Englisch betrachtet fördern können. Genau. Und deswegen glaube ich, also Kernthese, um das zu beantworten, wir können viel von Kindern über Achtsamkeit und Agilität helfen, was uns die Vereinbarkeit aus Beruf und Familie erleichtern kann. Genau. Und es ist möglich. Man kann auch dank Kindern gelassen und agil sein. Vielleicht sogar so noch mehr, als man denkt.
Super spannend. Wie ist denn die Bereitschaft in den Unternehmen da, das Thema Achtsamkeit anzugehen? Was hast du da für Erfahrungen?
Also damals in 2016, als ich das erste Buch geschrieben habe, ne, Achtsamkeit in digitalen Zeiten und da auch mit Vorträgen gestartet bin auf Technologiekongressen und so, da wurde ich immer angeguckt, als ob ich irgendwie eine Macke habe, ja. Also da haben sie, was will die jetzt mit so einem esoterischen Thema hier auf unseren, ne, Business-Konferenzen? Das war für Deutschland damals sehr früh. Ich sage bewusst Deutschland, weil es in anderen Ländern schon ganz anders aussah. Und es ist ja auch schon in anderen Ländern, UK, Australien ist zum Beispiel weit, USA auch, das ist teilweise ist Achtsamkeit da schon richtig ein Pflichtfach in der Schule geworden. Ja? Und jetzt durch die Pandemie tatsächlich hat das Thema einen richtigen Schwung erlebt, das Thema Wellbeing. Ja? Also es ist auf einmal erkannt worden, hey, da dürfen wir was tun, auch als Unternehmen, weil immer mehr Menschen, und das ist wirklich jährlich steigend, sind halt wahnsinnig gestresst, chronisch gestresst. Und das führt ja am Ende auch zu einem Verlust von Geld in den Unternehmen, weil die Mitarbeitenden immer häufiger ausfallen und fehlen. Also spätestens da kann man dann vielleicht mal zuhören und überlegen, hey, ist ja interessant, was können wir denn da tun? Thema mentale Gesundheit, wie können wir das fördern? Und deswegen ist jetzt endlich das sehr viel stärker geworden in der Wirtschaft, dass da viel gemacht wird. Also es sind auch wirklich große Konzerne, die sich da mittlerweile engagieren. Und es wird immer häufiger zum Beispiel auch mit kleinen Sachen gearbeitet, dass zum Beispiel keine Meetings mehr in der Mittagspause stattfinden dürfen, ne? Dass es einfach so ein paar Angebote gibt rund um mentale Gesundheit und Wellbeing. Und ich bin auch immer sehr, sehr froh, wenn es dann irgendwie auf großen Events der Firmen oder Jahresveranstaltungen oder Workshops, wo ich dann teilweise als Speakerin dabei bin, auch einfach thematisiert wird. Und oft tatsächlich im Zusammenhang mit der Digitalisierung, weil viele Tools wurden geschaffen im Rahmen der Pandemie, weil auf einmal viele im Homeoffice arbeiten, wo das vorher nie möglich war. Und jetzt haben wir x verschiedene Programme und Tools und alles poppt auf und Ablenkung ohne Ende. Keiner ist mehr fokussiert. Und das führt dazu, dass sich viele wahnsinnig überfordert fühlen. Und deswegen gehört es eben auch dazu, zu schauen, was braucht es denn wirklich? Was sind die Bedürfnisse? Ne? Was hat welchen Fokus? Genau.
Absolut. Also das ist auch meine Erfahrung, dass es so komplex geworden ist, das Ganze, gerade durch die Pandemie. Und dass es unglaublich wichtig ist, das auch zu anerkennen und zu sagen, hey, wir befinden uns in einer unglaublich schnellen Transformation und ich muss unbedingt für mich sorgen, weil sonst kann ich das Ganze nicht mehr wuppen. Mhm. Also das ist genau das, was ich wirklich, was meine Erfahrung ist. Und ich merke auch, dass die Personen, die zu mir ins Training kommen oder ins Coaching, die sind viel gestresster als noch vor 4 Jahren. Das ist unvorstellbar, in hybriden Meetings bestehen zu können. Ja, und sie gehen dann davon aus, ja klar, das kann ich alles wuppen, ist alles ganz easy. Nee, das ist alles neu und keiner weiß, wie es geht. Und das ein Stück weit auch zu akzeptieren. Hey, wir sind gerade in einem Zeitalter, in dem ich auch oder wir vieles ausprobieren dürfen. Ja, und auch scheitern dürfen im Sinne von, ja, das funktioniert und das funktioniert gar nicht. Und da experimentieren dürfen. Und ja, und da ist diese Selbstfürsorge unvorstellbar wichtig. Und viele gehen wirklich drüber und sind so in einem Modus von Selbstausbeutung. Und wenn ich dann das wieder bespreche im Coaching, dann wird es den Personen klar. Ja, stimmt. Wir machen ja wahnsinnig viel und wir haben ganz viel gelernt in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren.
Genau, und da schließt das Thema Agilität auch total schön an, wenn ich da noch mal kurz ergänzen darf, weil du gerade 2 Worte genannt hast, ausprobieren, experimentieren, das ist typisch im agilen Arbeiten. Ja? Also agiles Arbeiten eignet sich sehr gut, wenn wir nicht genau wissen, was passieren wird. Ja? Also wenn wir in Zeiten von Veränderungen uns befinden. Deswegen hat das jetzt so einen Schub bekommen auch, ja, weil auf einmal haben wir gemerkt, durch Corona, die Welt kann sich drehen von heute auf morgen. Ja? Und auf einmal ist nichts mehr, wie es vorher war. Und im agilen Arbeiten erlauben wir uns sozusagen, Dinge in kleineren Schritten anzugehen. Ja, also es ist nicht so, dass wir strukturlos durch die Gegend rennen, sondern es ist tatsächlich ein sehr strukturiertes Framework, mit dem wir da arbeiten, was eben eine gewisse Flexibilität erlaubt, dass wir sagen, zum Beispiel für die nächsten 2 Wochen haben wir einen konkreten Fokus, ja, und wir definieren nicht genau, wie wir den erreichen. Also es wird nicht jedes Wie genauestens runtergestückt, sondern es wird wirklich auch geschaut, dass jeder selbstbestimmt agieren und arbeiten kann, was auch motiviert. Und dann guckt man eben, wie kann man dieses Ziel als Team oder als Familie, kann man genauso darauf anwenden, bestmöglich erreichen. Ja? Wer kann da welchen Beitrag leisten, damit wir am Ende irgendwie einen Mehrwert erreicht haben? Und nach 2 Wochen schaut man dann beispielsweise, hey, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert, ne? Experimentieren. Und dann darf man auch wieder anpassen und sagen, in den nächsten 2 Wochen, da im agilen Arbeiten sprechen wir da von Sprints, im nächsten Sprint probieren wir mal was anderes aus und dann gucken wir, wie das funktioniert. Ne? Und so brichst du halt Sachen kleiner runter und es ist nicht mehr dieser Riesenelefant, den keiner irgendwie bändigen kann. Ja? Und dadurch wird es ein bisschen leichter, Dinge dann auch irgendwie zu erreichen und voranzutreiben. Und es ist eben auch eine sehr schöne Kollaboration möglich, weil man sich gegenseitig immer wieder auch anschaut und überlegt, hey, das kannst du ja eigentlich ziemlich gut, ne? Vielleicht machst du das im nächsten Sprint mal ich mache im nächsten Sprint mal einen anderen Themenfokus, dass man sich so ein bisschen besser auch kennenlernt, ne? Und das kann man auch, finde ich, ganz schön auf den Familienalltag anwenden, ne? Dass man da mal überlegt, muss ich eigentlich immer diejenige sein, die dies und das macht oder kann das vielleicht mein Partner auch mal übernehmen, ne? Was passiert denn, wenn wir das mal drehen?
So. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hat das ja auch damit zu tun, abzugeben. Also Verantwortung abzugeben und zwar ganz bewusst abzugeben. Mhm. Wir sprechen ja auch von selbstorganisierten Teams. Das höre ich immer wieder auch in meinen Trainings, die Erfahrungen, die sie da machen, wie die Menschen über sich hinauswachsen. Und was würdest du sagen, ist so die wichtigste Kompetenz beim agilen Zusammenarbeiten? Was ist das, was wir brauchen? Was ist so der Future Skill, die Future Skills, wenn man es mal so nennen möchte, die immer wichtiger werden in den nächsten Jahren? Kannst du da was sagen dazu?
Ja, also ich glaube, dass Resilienz extrem wichtig wird, was auch sehr oder wichtig geworden ist bereits, was auch sehr begünstigt wird durch Achtsamkeitspraxis tatsächlich, weil wir dadurch lernen, ein bisschen besser mit Stress umgehen zu können. Und im Hinblick auf Agiles Arbeiten gibt es in einem sehr bekannten Framework Scrum 5 Werte, mit denen wir arbeiten. Die würde ich gerne nochmal nennen, weil die auch noch ein bisschen eine Richtlinie sein können, an der man sich orientieren kann. Das ist einmal Fokus, ja, was glaube ich gerade in dieser Zeit der Ablenkung, die wir heute haben, ne, oder eben mit Kind, Kegel, Family, tausend Sachen, da ist es sehr, sehr wertvoll, wieder zu lernen, sich zu fokussieren, eins nach dem anderen zu tun. Ein zweiter Wert ist Respekt, der sehr eng verbunden ist mit Offenheit, offene Kommunikation, wirklich, ne, auch Bedürfnisse kommunizieren. Das ist eng vernetzt wieder mit dem nächsten Mut, ja. Und Mut ist, glaube ich, auch gerade, ne, vielleicht auch gerade für leise Ladies ein Thema, ne, da auch wirklich zu schauen, wie kann ich denn ein bisschen mehr meine Stimme finden, Dinge auch mal aussprechen und da eben den Mut zu haben, hey, man kann es ja einfach mal sagen, dann arbeitet man damit, man probiert Dinge aus und dann schaut man ja, wie es sich auswirkt und wie es funktioniert. Also das muss ja nicht immer alles auch final sein, ja? Also da hilft das auch manchmal so ein bisschen, dieser Gedanke. Und die Hingabe, ja, im Englischen Commitment, dass man wirklich sagt, ich sehe das aber jetzt auch, ich gehe da all in und das machen wir jetzt auch mal von ganzem Herzen, ne? Also wie so ein Kind dann von ganzem Herzen irgendwie irgendwas baut mit seinen Lego-Steinchen, ja, und mit voller Hingabe dabei fokussiert ist, das ist wieder so ein Bild, was dann helfen kann, ne? Was ich meine.
Klasse. Und wenn du so diese agilen Werte auch aufzählst, dann sehe ich ganz klare Parallelen auch zum Improvisationstheater, weil ich komme ja aus dem Impro-Theater. Ich habe ja ganz viele Jahre Impro-Theater gemacht und da gibt es einfach wunderbare Parallelen, wie zum Beispiel Mut zu haben, Offenheit zu haben, flexibel auch mit einer Situation umzugehen, spontan zu sein, kleine Sprints zu machen im Sinne auch von kurzen Sequenzen gleich zusammen zu performen, ohne sich vielleicht vorher lange gekannt zu haben. Mhm. Also da ist es auch ganz wichtig, mit welchem Mindset gehe ich in eine solche Situation rein. Das finde ich super, super spannend.
Ja, und einfach machen, ne? Also das ist wieder sowas, da können wir auch wieder viel von Kindern lernen, ne? Wenn die, also, weiß ich jetzt, mein Sohn Skifahren gelernt hat, irgendwie mit 4 Jahren, ja, der ist einfach losgefahren. Also es ist wirklich, der denkt da nicht drüber nach, ne? Der hat da dann so eine Freude daran, das zu erleben. Und da können wir uns auch so viel von Kindern abgucken und einfach mal wieder sagen, hey, weißt du was, ich mache das jetzt einfach mal mit. Ich rutsche jetzt mal runter von der Riesenrutsche, obwohl die mir viel zu hoch ist, ne? Also so, aber hey, wenn das ist, das wird schon gut gehen. Also da auch ein bisschen zu vertrauen wieder, ne? Das absolut. Ist auch eine schöne Übung.
Und du sagst so schön, einfach machen. Ja, wenn es so einfach wäre. Und da finde ich es schön, nochmal zu den leisen Ladies zu kommen. Und auch da nochmal zu fragen, was ist denn deine Erfahrung? Du bist ja in vielen, vielen Unternehmen unterwegs. Was die leisen Ladies angeht, wie ist deine Einschätzung? Ist es etwas, wo du sagst, das hat sich jetzt verändert in den letzten Jahren? Findest du, Frauen nehmen sich zurück oder nicht zurück? Oder ist es ganz unterschiedlich? Wie ist da deine Einschätzung zum Thema Sichtbarkeit und Ladies?
Du hast ja gerade so ein bisschen auch aus deiner Erfahrung aus der Schauspielerei erzählt. Ich möchte vielleicht noch eine Ebene von mir hier mit reinbringen. Ich bin Sängerin und arbeite auch, also habe immer viel in der Musik gearbeitet, ne? Also habe früher ganz viel auch nebenberuflich auf Bühnen gestanden, lange in einer Plattenfirma gearbeitet und so weiter. Und deswegen, für mich ist ganz viel Magie immer in der Musik zu finden. Und Mozart hat so ein schönes Zitat und da musste ich so dran denken, als ich mich jetzt auch auf das Gespräch heute mit dir vorbereitet habe. Er sagt, Musik steckt nicht in den Noten, sondern in der Stille dazwischen. Ja, und das muss man einfach auch mal auf sich wirken lassen. Und ich bin ja nun ein Mensch, der gefühlt auf vielen Hochzeiten tanzt und da erinnere ich mich selber auch immer wieder dran. Also ich finde auch viel Kraft in der Stille. Und ich habe eben, wenn ich das jetzt auf deine Frage nochmal konkreter eingehen darf, wenn ich jetzt so an Projektteams denke, ist es auch oft so, dass Menschen, die vielleicht eher sich ruhiger verhalten in bestimmten Terminen und Abstimmungen, dass ich da immer gerne dann nochmal nachfrage. Also wie so ein, da fühle ich mich manchmal wie so ein Dirigent, der dann irgendwie ein Instrument mal ein bisschen lauter tunt, ja, dass es ein bisschen besser gehört werden kann. Und frag dann da mal nach, wie die Person dies oder jenes sieht. Und dann kommen oft ganz tolle Antworten, ja, weil diese Menschen haben auch oft nochmal ganz andere Blickwinkel und interessante Ideen und haben Nuancen bemerkt, die andere gar nicht gesehen haben. Deswegen, also ich glaube nicht, ne, dass das was Schlechtes ist. Ich glaube manchmal, ne, genau das. Also deswegen, da ist ganz viel Magie drin. Und ich sehe schon, dass das, ich finde, das hat sich ein bisschen entwickelt auf jeden Fall in der Wirtschaft. Also ich merke schon, dass da immer mehr auch versuchen, so in die Sichtbarkeit zu gehen, ein bisschen mehr präsent zu sein, auch wenn es vielleicht nicht immer leicht fällt. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen mehr passiert. Vor ein paar Jahren war auf den Technologiekongressen immer keine einzige Frau. Mittlerweile habe ich das Gefühl, da ist schon der ein oder andere da und immer mehr zum Glück auch auf den Bühnen zu finden. Genau, also entwickelt sich.
Ja, und ich finde es so schön, wie du das beschreibst mit der Stille. Und das ist für mich so der wichtige erste Schritt, gerade auch als etwas leisere Lady, dass ich diese Stärke selber auch anerkennen kann, dass ich auch selber leise bin, weil ich zum Beispiel viel mehr wahrnehmen kann dadurch, viel mehr beobachten kann. Und natürlich ist dann der nächste wichtige Schritt, das auch nach außen zu zeigen. Weil es wäre so schade, wenn ich das für mich zurückhalten würde. Und deswegen ist es für mich so meine, ja, ich nenne es inzwischen wirklich Lebensaufgabe, diese Bühne den leisen Ladies auch zu geben, damit sie das, was sie wahrnehmen, genau diese Kraft der Stille auch teilen können. Damit da nochmal eine andere Qualität in ein Team, in ein Gespräch mit reinfließen kann.
Ja, und ich glaube, das ist auch bei den Frauen tatsächlich noch stärker ausgeprägt ist, weil wir Frauen haben eben irgendwie einen stärkeren Hang dazu, in Selbstzweifel zu gehen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, also es ist ganz oft so dieses, ich bin nicht genug, ja. Also ich, da habe ich jetzt irgendwie nicht das, habe ich nicht geschafft, dies nicht, ne. Also da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns auch einfach immer mal wieder daran erinnern, dass wir echt viel schaffen. Wenn wir uns nur mal unseren Körper angucken, unsere Ohren schaffen es zu hören, unsere Augen schaffen es zu sehen. Ne? Also unsere Organe sorgen dafür, dass wir irgendwie leben können, ne? Und unser Atem versorgt uns, ohne dass wir drüber nachdenken müssen. Also wir haben, wenn wir einfach allein schon über uns das Vertrauen in den Körper nachdenken, sehen wir schon, wie viel Tatkraft und Schaffen, Schöpfungskraft wir eigentlich haben. Und gerade wenn wir irgendwie vielleicht auch mal ein Kind gebären konnten, spätestens da, finde ich, merkt man nochmal selber, wow, was ich, ne? Also ich habe neulich so einen witzigen Spruch gelesen, der war, was willst du eigentlich von mir? Ich habe einen Menschen gemacht.
Das ist so cool. Ey.
Also, hallo? Kannst was du das? Du?
Ne? Sehr schön. Coole Antwort. Ja, und weißt du, ich nehme das genauso wahr, dass Frauen sowas von kritisch sind mit sich selber. Und da sind wir ja auch im Thema Bewertung, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, dass wir, Achtsamkeit bedeutet ja auch, nicht sofort in die Wertung und Bewertung zu gehen. Und da sind wir Frauen richtig gut drin, uns zu bewerten, zu werten. Und ich sag's auch gerne so, dass Selbstzweifel und der Perfektionismus wirklich die Zwillingsschwestern sind von ganz vielen, die sie abonniert haben wie Netflix.
Das ist schön,
also von vielen Frauen. Ja, das merke ich oder nehme ich bei den Männern nicht so wahr. Die haben das vielleicht auch, nur zeigen sie es vielleicht nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es bei Frauen wirklich extrem. Und dieses Anerkennen, was ich im Grunde alles wuppe. Und gerade als Mama oder als Eltern, wenn ich auch noch nebenher arbeite, also das wirklich zu anerkennen, was ich da meistere. Das ist unvorstellbar. Und Achtsamkeit hat für mich auch ganz viel mit Bewusstseinsarbeit zu tun.
Ja,
ja, also etwas zu anerkennen und zu erkennen, ja, was ich, du hast es so schön beschrieben mit dem Körper, ja. Also allein das auf der Zunge zergehen zu lassen und zu sagen, Wahnsinn, ist ganz toll.
Ja, und es ist halt immer das, was man nährt, wächst, ne? Also es gibt so eine schöne Indianergeschichte mit zwei Wölfen, wo irgendwie der Großvater dem Enkelsohn sagt, hey, ich habe zwei Wölfe, einen bösen und einen friedlichen, die sich ständig bekämpfen. Und dann fragt das Enkelkind, und wer gewinnt? Und dann sagt der Großvater, der Wolf, den du fütterst.
Ja, genau, da wo unser Bewusstsein ist, da wo der Fokus ist. Darum ist es so wichtig, sich zu überlegen, wo möchte ich meinen Fokus haben?
Genau.
Auf was?
Ne? Und das Böse kann man irgendwie gleichsetzen, assoziieren vielleicht mit negativen Gefühlen, mit irgendwelche Trauer und Scham und Angst und was weiß ich, Wut, was man auch immer so einordnen möchte. Und den friedlichen Wolf kann man eben einordnen irgendwo mit einem Gefühl von Harmonie und Liebe und Wohlwollen, Freude, Verbundenheit. Und es ist wirklich genau das, worauf du den Fokus lenkst, das wird halt mehr Aufmerksamkeit bekommen automatisch. Ne? Genau, also da haben wir viel selbst in der Hand tatsächlich.
Absolut. Und das ist gerade eine wunderbare Überleitung, dieses selbst viel in der Hand haben. Und zwar, ich gebe ja am Ende meines Podcasts immer einen leise Lady to go mit. Mhm. Und an der Stelle die Frage an dich, hast du etwas, eine Übung, ein To-Do für die leisen Ladies, was sie direkt umsetzen können nach dieser Folge?
Vielleicht eine kleine Meditationsübung, die so ein bisschen mit Bildern arbeitet, die mir persönlich sehr geholfen hat, weil ich das nicht ganz einfach fand, in die Stille zu gehen, zu Beginn. Und die nenne ich das Meer der Gedanken. Ja? Und wenn wir uns eben vorstellen, dass wir das Meer vor uns sehen, und viele Menschen blicken ja gerne aufs Wasser und ne, haben da direkt irgendwie schon mal so ein wohliges Gefühl. Und wir stellen uns vor, dass eben das der Geist sozusagen, den wir haben, die Meeresoberfläche ist. Und die Gedanken, die immer präsent sind, ja, mal leiser, mal lauter, mal negativer, mal positiver, also all diese Gedanken, wertfrei, Wellen sind auf dem Meer, ja. Und mal haben wir stürmisches Meer, mal ruhigeres Meer, aber die sind ja immer da irgendwie, ne? Und die Stille, wo wir auch ganz viel Kraft entwickeln können und auch so ein bisschen, ne, also Selbstfürsorge entwickeln können, das ist so die Tiefe des Ozeans. Und mir hilft das sehr, wenn man einfach, ne, die Augen schließt, sich mal ein paar Mal ein- und ausatmet und einfach sich genau das vorstellt, wie man irgendwie in das Meer so eintaucht, ne, in diese Tiefe eintaucht. Und die Gedanken, diese Wellen, die sind weiterhin oben, aber ich lasse mich von denen nicht mehr so einnehmen, weil ich schwimme da so in der Tiefe, ne, und blicke vielleicht hoch und sehe sie noch und sie sind noch am Laufen, ne, und am Fließen, so wie so kleine Wasserbläschen, die ich oben sehe. Ja, aber es ist okay, dass sie da sind. Ne? Und Jon Kabat-Zinn hat ein sehr schönes Zitat, der sagt, man kann die Wellen des Lebens nicht aufhalten, aber wir können lernen, damit zu surfen. Genau. Und das ist vielleicht eine kleine Übung, die dabei helfen kann, surfen zu lernen.
Wow, das ist ein wunderschönes Bild, das du gerade aufgezeigt hast. Und das werde ich selber nutzen, finde ich ganz, ganz toll. Vielleicht gerade auch so in einer Situation oder entweder vor einer Situation oder auch nach einer Situation, die vielleicht stressig war, ne? Um da auch nochmal sich zu beruhigen, entweder eben vorbereitend oder danach. Finde ich ganz, ganz toll. Wunderschön. Ich habe gerade das Bild vor mir.
Das freut mich.
Lilien, gibt es noch etwas, was du meinen Podcast-Hörerinnen mitgeben möchtest? Etwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du ihr doch sagst, hey, das möchte ich gerne noch so als Abschluss hier weitergeben.
Also den Rat, den ich gerne früher gehabt hätte, ist, glaube immer an dein Bauchgefühl und traue immer diesem Bauchgefühl. Und wenn du das nennen ja auch andere Intuition, ne? Das ist wie so ein sechster Sinn. Den haben wir nicht ohne Grund. Und wenn du den nicht mehr hörst und diese innere Stimme nicht mehr hörst, dann ist es Zeit, was zu verändern, damit du sie wieder hörst. Und weil das ist wie so ein kleiner Kompass, das zeigt dir einen Weg und nicht ohne Grund. Und das ist etwas, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch einfach dem zu folgen, ohne immer schon alle Antworten zu kennen.
Oh ja. Und ich bin sicher, es wird immer wichtiger. Und das ist nämlich genau das, was uns unterscheidet von der künstlichen Intelligenz.
Mhm. Richtig.
Ich danke dir ganz, ganz vielmals für das Interview, für unser Gespräch. Und ja.
Ganz lieben Dank. War sehr schön, mit dir zu reden. Wie immer.
Ja, ich fand's auch. Ich könnte jetzt noch länger weiterreden. Ja. Kann man gleich im Anschluss machen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.
Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. So schön, dass du da bist. Mehr Informationen zu mir und zu meinem Podcast gibt es auf meiner Webseite www.leise-ladies.de, und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, kannst du dir gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir sichern. Geh dafür einfach auf die Webseite leise-ladies.de/termin und such dir was Passendes aus. Den Link dazu findest du nochmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.